Guten Abend auf RBB 888. Kennen Sie den Begriff Verschickungskinder? Und wir reden jetzt über die Verschickungskinder aus West-Berlin, so in den 60er Jahren bis zum Mauerfall. Vielleicht waren Sie auch selber ein solches Verschickungskind. Bisher hat es dazu wenig Öffentlichkeit gegeben und das möchten wir jetzt ändern, denn so niedlich der Begriff klingt, so schrecklich ging es oft diesen verschickten Kindern. Anja Röhl war ein solches Mädchen, das verschickt wurde und sie hat den Verein Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung gegründet. Sie hat auch zwei Bücher zum Thema geschrieben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo Frau Röhl.
Hallo, danke schön.
Das Thema ist tatsächlich schrecklich und durch Sie habe ich jetzt schon gelernt, es waren die Gesundheitsämter und die Hausärzte, die den Eltern erklärt haben, Mensch, könnt ihr eure Kinder günstig und für tolle Ertüchtigung dahin schicken. Also die hatten wirklich das Interesse, dass ich, wenn ich jetzt Vater bin, mein Kind da auch hingebe.
Ja, genau. Die müssen ein Interesse gehabt haben, eventuell auch eins, was ein Kopfgeld oder so bedeutet hat. Das haben wir aber noch nicht rausgefunden, liegt aber nah, denn es wurde sehr stark und extensiv beworben. Aha. Und die Entsendestellen hatten Verträge mit den Heimen. Es gab ja insgesamt weit über 1400 Heime verstreut in allen Kurorten Deutschlands und die hatten Verträge mit diesen Heimen und mussten natürlich dann immer eine bestimmte Anzahl von Kindern, meinetwegen 80 oder 60 für eine bestimmte Kurphase dann auch bringen. Und die mussten sie zusammenstellen. Und die Gesundheitsämter sind dazu in die Schuleingangsuntersuchungen gegangen und haben dort den Kindern Zettel mitgegeben, wenn die ein bisschen zu dünn waren oder zu blass waren. Und solche Kinder wurden dann die Eltern bearbeitet, die Kinder zu schicken.
Dann haben die Eltern gedacht, ich tue meinem Kind was Gutes, haben ihnen Brote geschmiert, ihr Lieblingskuscheltier mitgegeben. Und genau das wurde ihnen dann gleich weggenommen. Also bricht einem schon das Herz, wenn man es nur hört.
Ja, ist traurig. Es wurde ihnen sogar geraten, sich nicht von den Kindern zu verabschieden. Die mussten an die Bahnhöfe, dann sollten sie sofort verschwinden, damit das dann für die Kinder leichter sei. Und dann wurden die Kinder genommen, in diese Sonderzüge gebracht. Die wurden dann von 4, 5 oder 10 Fürsorgerinnen, die in den Gängen rumliefen, betreut. Und als erstes wurden ihnen die Stullen weggenommen, in einen großen Bottich gesammelt. Angeblich, damit es gerecht ist. Und dann wurden es wieder ausgeteilt. So bekam jeder eine andere Stulle. Und auch das ist schon ganz traurig, weil so eine von der Mutter geschmierte Stulle ist noch eine Erinnerung an zu Hause.
Und Kuscheltier wegnehmen, was war der Grund?
Das passierte in den Heimen als allererstes. Es gab meistens ein sehr strenges Aufnahmeritual. Die Mitarbeiter hatten den Wunsch, den Kindern gleich zu sagen, sozusagen klar zu machen, wer hier der Herr ist. Und die Koffer wurden als erstes weggenommen und durchsucht und es wurde Geld rausgenommen und verwahrt natürlich und die Kuscheltiere wurden weggenommen. Das passierte in mehreren, da haben wir etliche Berichte drüber zugeschickt bekommen, die das berichten aus allen Teilen Deutschlands, sodass es keine Einzelfälle sein können. Die Kuscheltiere sollten angeblich zu stark nach Heimweh auslösen.
Tja, nun waren die Kinder eben alleine und eben überhaupt nicht von liebevollen Menschen betreut. Was sie dort erlebt haben auf ihrer Kinderverschickung, ist gleich unser Thema auf RBB 888. Anja Röhl ist heute mein Gast auf RBB 888. Sie war ein Verschickungskind aus West-Berlin zusammen mit vielen, vielen anderen. Wenn Sie eine Weile zugehört haben, Sie gehört, den Eltern wurde gesagt, ihr Kind wird da aufgepippelt an einem schönen Seebad, aber es war dann eben nicht schön. Frau Röhl, die Kinder waren teilweise sehr, sehr klein, auch mal nur 2 Jahre alt. Die Kinder haben eben logischerweise manchmal auch ins Bett gemacht und ja, sie wurden fast gezwungen, ins Bett zu machen. Was war da los?
Die Kinder haben ins Bett gemacht, weil sie dort ein Toilettenverbot hatten. In der Nacht und im Nachmittagsschlaf durfte man nicht auf Toilette gehen. Und dann mussten ja die Kinder ins Bett machen, die es nicht mehr halten konnten, besonders die kleinen Kinder. Ja. Wir haben etliche Berichte von Älteren, die es angesehen haben, dass die Vierjährigen ihre nass gepinkelten Bettwäsche morgens abziehen mussten und dann die anderen Kinder im Schlafsaal zusammengesammelt wurden und dieses Kind auslachen mussten. Dann wurde das Kind mit der Wäsche in den Waschraum, musste das auswaschen und wurde dann manchmal noch mit einem eiskalten Gartenschlauch abgespritzt. Da gibt es erschütternde, herzerweichende Berichte von damals Vierjährigen, denen jetzt plötzlich die Erinnerung hochkommt. Und die Berichte sind so detailgetreu, da muss man häufig weinen, wenn man die Berichte liest.
Das ist ja schon Folter irgendwo, sowohl psychisch als auch das, was Sie mit dem Schlauch beschreiben, als auch körperlich?
Ja, wissen Sie, mit der Folter ist es so. Folter wird ja meistens bei Erwachsenen angewandt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Die sollen was sagen.
Ja.
Diese Kinder wurden tatsächlich wirklich genauso behandelt wie im Zuchthaus. Ich habe Filme gelesen von Erwachsenenbehandlung im Zuchthaus. Da gibt es eine Stehstrafe für Gefangene. Da wurde Waschpulver um die Füße rumgestreut, damit man auch sieht, ob sie daneben getreten haben. Sowas wurde in einem Verschickungsheim mit einem der Betroffenen gemacht. Mhm. Und wir haben etliche, die diese Stehstrafe hatten. Die wurden aus dem Bett geholt und mussten im kalten Flur stehen mit dem Gesicht zur Wand über Stunden. Wurden rausgesetzt, wurden in Besenkammern eingesperrt. Das ist letztendlich Folter. Aber auch das Schlimmste, was als Allerschlimmste, war das Essen einfüttern. Und wenn sie dann erbrochen haben, weil sie sich auch meistens vor diesem sehr billig zusammengekochten geekelt haben, wurde ihnen das Erbrochene wieder eingefüttert. Und diese Sache ist eine echte Foltermethode. Ja. Wirklich so genau auch beschrieben. Nur der Unterschied zu Erwachsenen, diese Kinder wussten gar nicht, weshalb sie gefoltert wurden. Sie wussten nicht, was ihnen geschah. Sie hatten gar nichts getan, nichts Böses. Es hatte auch kein Richter ein Urteil gefällt. Sie hatten auch keinen Rechtsanwalt, der sie hätte verteidigen können. Diese Kinder waren schockstarr unter Angst und hatten das Gefühl, sie sterben. 24 Stunden am Tag, 6 Wochen lang. Alle diese Berichte, diese Menschen berichten von Todesangst, von Suizidgedanken, die die Kinder gehabt haben. Und ich selber habe es erlebt und habe auch 2 Mal in meinen Verschickungen wirklich tagtäglich Todesangst gehabt. Und ich war mit 8 Jahren schon so weit, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich vor dieser Tante Todesangst? Ich habe selber mich gefragt. Ja?
Ja, wirklich grauenhafte Geschichten. Und es ist schrecklich, dass Sie und viele andere das erleiden mussten. Die Frauen, die Sie Tanten nennen, also die in diesen Heimen gearbeitet haben, vielleicht geht es Ihnen auch so da draußen, ich stelle mir die Frage, warum haben die das gemacht? Also wir reden über die 60er, 70er, 80er Jahre. Ja? Warum diese Behandlung von Kindern? Und dem versuchen wir auf den Grund zu gehen in der kommenden halben Stunde auf RBB 88.8. Es ist 7:08 auf RBB 88.8 und wir reden weiter über Verschickungskinder. Die Hochzeit in den 60er Jahren von West-Berlin aus bis zum Mauerfall gab es wohl Verschickung. Einige von Ihnen haben auch schon angerufen und gesagt, sie haben Ähnliches erlebt wie mein Gast heute, wie Anja Röhl. Sie war ein Verschickungskind. Sie hat schon gesagt, wenn die Kinder ins Bett gemacht haben, sie durften nachts nicht zur Toilette, dann mussten die anderen Kinder sie auslachen. Sie wurden mit Schläuchen abgespritzt. Wenn sie erbrochen haben, mussten sie das essen. Also Frau Röhl, unglaubliche Szenen. Ich bin immer noch sprachlos, dass es das überhaupt gegeben hat. Die Frauen, die Sie als Tanten bezeichnen, die da gearbeitet haben in diesen Einrichtungen, Sie haben dazu geforscht. Diese Tanten waren in der Nazizeit entweder in ähnlichen Bereichen tätig oder sie wurden durch Nazis erzogen. Und auch die Leiter der Einrichtung, diese Ärzte, hatten wohl häufig Nazi-Verstrickungen. Ja, dazu haben Sie geforscht, denn da kann wohl noch einiges ans Licht kommen.
Ja, auf jeden Fall, denen sind wir zunächst mal nachgegangen. Und wir können dann, wenn wir diese Generationen, die dort gearbeitet haben, das sind im Wesentlichen Pflegekräfte, die nicht sehr groß ausgebildet sind. 2-jährige Ausbildung war schon was Gutes. Viele haben gar keine Ausbildung oder sind nur Rotkreuzschwestern. Und die haben in der Vergangenheit, also die sind 1960, wenn ich das als höchsten Punkt der Kinderverschickung annehme, waren die in der Nazizeit ausgebildet wurden in der Krankenpflege, die waren dort in ihrer Hauptberufstätigkeit und die sind natürlich von der herrschenden Nazi-Ideologie beeinflusst worden. Und zwar mit Menschenbild, Ethik und sie waren womöglich auch in Euthanasiehandlungen aktiv und womöglich auch in KZs, in den 50.000 Arbeitslagern, die es gegeben hat, irgendwo beschäftigt gewesen. Dem gehen wir nach. Das sind Forschungsfragen sozusagen. Da müssen sich Forscher ranklemmen, um das rauszukriegen. Und die jüngeren sogenannten Tanten, die damals 30 waren, das sind die, die unbewusst zu Nachinszenierungen neigen und dadurch natürlich auch eine Gefahr darstellen, weil sie eben selber in einer fürchterlichen, angsterregenden Erziehung, Hitlers Kinder sollten ja zum Töten erzogen werden, mit großer Angst, mit vielen, vielen Schrecklichkeiten und das eben weitertragen. Es gibt Erinnerungen von den Betroffenen an liebevolle Tanten. Die sind in der Regel die sehr Jungen, also die zu den 60er, 70er Jahren Praktikanten waren, die da sozusagen 16, 17 waren. Und zu diesen sind auch die einzigen, die noch nicht gestorben sind. Wir haben jetzt zu mehreren solchen Praktikanten Kontakt und sie bestätigen die Schrecklichkeiten, die unsere Betroffenen erinnern. Das heißt, es hat also einen großen Wert mit diesen jüngeren Praktikanten. Und diese jüngeren Praktikanten haben da auch gelitten und haben auch erzählt, dass die ganz kleinen Kinder fast gestorben sind. Und also das ist auch ein interessanter Forschungszweig. Aber auf jeden Fall kann man sagen, und wir haben schon ungefähr 10 Leiter von solchen Einrichtungen identifiziert als ehemalige hohe Nazi-Funktionäre, die in der Euthanasie eine Rolle spielten, die in der TBC-Impfungsversuche eine Rolle spielten und das nach 45 weitergemacht haben.
Ja, und denen wurden dann durch die Gesundheitsämter, ich sage das nochmal ganz offiziell von West-Berlin aus, unter anderem die Kinder anvertraut mit den schrecklichen Ergebnissen, die wir eben gehört haben. Anja Röhl bleibt mein Gast auf RBB 888, denn heute haben die Verschickungskinder eine Aktion im Regierungsviertel durchgeführt, um genau auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Darüber reden wir gleich. Einen guten Abend auf RBB 888. Anja Röhl ist mein Gast. Sie war ein Verschickungskind von West-Berlin aus. Wir haben gehört, dass diese Verschickungskinder unglaubliche Qualen erleiden mussten durch die, ja, die sie eigentlich aufpäppeln und beschützen sollten. Also grauenhafte Geschichten von mit dem Schlauch nackt abgespritzt werden, sein eigenes Erbrochen essen müssen. Sie haben nicht nur diesen Verein gegründet, Frau Röhl, Sie haben 2 Bücher geschrieben und Sie sind heute eben auch an die Öffentlichkeit gegangen mit Ihrer Kofferaktion im Regierungsviertel. Also Kinderkoffer haben Sie aufgestellt. Koffer ist ja Symbol für vieles, hier dann eben für die Kinder, die weg waren von zu Hause. Wie war das für Sie heute, das so öffentlich zu präsentieren?
Wir haben das erste Mal diese Aktion Kinderkoffer gemacht. Sie wird sicher von vielen Landesgruppen und Heimatgruppen noch übernommen werden. Das ist eine symbolische Aktion. Wir stellen die alten Koffer in einen Kreis. Dazu stellen wir Grabkerzen für das Leid, das die Kinder dort erlitten haben oder auch für die Todesfälle. Und wir stellen uns ringsum in einem Kreis, schweigend und höchstens, dass man vielleicht Lieder singt aus der damaligen Zeit, die wir singen mussten, um zu zeigen, das war ein Problem, was gesellschaftlich aufgearbeitet gehört, wozu es eine Bundesaufarbeitung geben muss, einen runden Tisch Kinderverschickung, eine unabhängige Kommission, die tatsächlich hier jetzt auch die Forschung der Betroffenen, die 10.000 Fragebögen und Berichte, die wir schon gesammelt haben, auch ernst nehmen und nicht in jetzt kommenden Trägeruntersuchungen 20 Betroffenen-Interviews. Das reicht nicht, um die Tragweite der Problematik wirklich abzubilden.
Ich habe mich gefragt, Frau Röhl, warum passiert es so relativ spät? Also dankenswerterweise haben Sie 2 Bücher dazu veröffentlicht. Ich präsentiere das in der Öffentlichkeit. Die Betroffene, mit der ich gesprochen habe, es waren so haarsträubend grauenhafte Geschichten, dass das ja auch für die kindliche Psyche schrecklich sein muss. Warum sind wir so spät bei der Aufarbeitung?
Im Grunde Zufall. Den Kindern wurde damals nicht geglaubt. Die haben ja immer Briefe nach Hause schreiben müssen, dass alles in Ordnung ist. Andere durften sie nicht rausschreiben. Gab eine ganz strenge Briefzensur, wurde auch empfohlen in historischen Büchern. Und dann wurde ihnen nicht geglaubt. Dadurch haben sie gedacht, dass das, was sie erlebt haben, vollkommen singulär wäre. Und sie haben es vielleicht in der Familie mal erzählt, aber nie außen. Und dadurch, dass wir das jetzt in die Öffentlichkeit gebracht haben, also ich habe begonnen, aber es haben auch andere dann weitergemacht. Es gab auch vor meiner Veröffentlichung schon ein Kinderbuch dazu, Schwarze Häuser von Sabine Ludwig, auch einer betroffenen Kinderbuchautorin. Als das in die Öffentlichkeit kam, war es wie ein Anstoßen eines Schneeballs, der nachher zu einer Lawine wird. Da haben plötzlich alle die Betroffenen begriffen, oh Gott, ich bin ja gar nicht alleine, es stimmt ja wirklich, es habe ich mir ja nicht eingebildet. Und dann sind sie gekommen. Und da wir eine Plattform auf unserer Webseite verschickungsheime.de haben, wo Menschen Zeugnis ablegen können, öffentlich, wird das genutzt zu Massen und die Menschen schreiben dort ihre Erinnerungen unmittelbar auf.
Sind Sie eigentlich heute durch mit diesen schrecklichen Erlebnissen? Also hat Ihnen das geholfen, das zu präsentieren, und sind Sie jetzt in Frieden damit? Ist vielleicht zu viel oder haben Sie noch Albträume?
Die Albträume haben tatsächlich aufgehört, seitdem ich mich so engagiere. Mhm. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich sozusagen jetzt meinem inneren kleinen Kind, was ich dort zurückgelassen hatte, eine Aufmerksamkeit gebe durch diese Wirksamkeit, dass ich das als Politikum erkannt habe. Und in diesem Massenvorkommen ist es ja dann auch ein gesellschaftsrelevantes, wirklich historisches Problem, was aufgearbeitet gehört, weil man dadurch lernen kann für die Zukunft. Ja, was sind die Kriterien, in denen solche Art von Brutalitäten wachsen können? Das muss man rausfinden und das ist unter anderem auch eben Teil der Forschung. Aber die Albträume hören auf, auch bei den anderen Betroffenen ist es so, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, darüber sprechen, dann haben sie zwar am Anfang einen starken Erinnerungsschmerz, aber das geht dann weg und sie entwickeln dann ganz viele Kompetenzen.
Ich fand das Thema wirklich, ja, wirklich herzerweichend schrecklich, aber ich fand es sehr, sehr schön, dass Sie da waren und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das an die Öffentlichkeit bringen. Vielen Dank.
Danke, dass ich eingeladen war.
Anja Röhl war das. Sie war ein Verschickungskind und sie hat den Verein zur Aufarbeitung und Erforschung der Kinderverschickung gegründet. Es haben schon viele, viele von Ihnen zu diesem Thema angerufen. Und es gibt da, sehen wir eben auch deutlich, wirklich viele Betroffene. Also auch danke für Ihr Interesse und dass Sie sich melden bei uns. Hier ist RBB 888. Guten Abend.